Und heute Abend kommen wir zum Buchstaben H in unserem ABC des erfolgreichen Lebens. Und ich möchte noch einmal kurz darauf eingehen, was dieses ABC des erfolgreichen Lebens eigentlich soll. Hier geht es nicht vordergründig um geistliche Themen, um tiefgeistliche Themen. Es geht schon um geistliche Themen, aber nicht um tiefgeistliche Themen, sage ich mal. Sondern es geht um Themen des Alltags. Es geht um Bereiche, es geht um Dinge des Lebens, die eigentlich jeder Mensch braucht. Und über viele Themen würde die Welt mir zustimmen. Wahrscheinlich, dass ich sie betone und zum Teil mindestens auch in dem, was ich über diese Themen sage. Denn ich sage euch, wenn ihr zum Beispiel die aktuelle Management-Literatur studiert, Management-Seminare besucht, oder solchen Motivationssprechern zuhört, die haben zum großen Teil biblische Prinzipien angefangen zu verstehen und angefangen, diese umzusetzen, einfach unter anderen Vorzeichen. Natürlich sagen sie nicht, ich habe das aus der Bibel oder wir lehren jetzt hier christliche Prinzipien, sondern sie sagen, sie hätten das von irgendwo, von anderen Management-Seminarien oder Sprechern etc. Aber wenn du dem auf den Grund gehst dann, wirst du häufig sehen, dass sich dahinter eigentlich ein neu entdecktes biblisches Prinzip verbirgt. Und ich glaube, ein Fehler, den der Leib Christi über Jahre bis Jahrzehnte gemacht hat, ist der, dass wir es der Welt überlassen haben, diese biblischen Prinzipien auch in den Alltag zu übernehmen. Ins Geschäftsleben, in die Ehe, in Kommunikationsabläufe, ins Familienleben und so weiter und so fort. Denn es ist eben so, dass du aus biblischen Prinzipien nicht immer nur religiöse Schlüsse ziehen kannst, sondern biblische Prinzipien sind nicht zuletzt auch dazu da, dein Leben in einem ganz unmittelbaren, einfachen Sinn erfolgreich zu machen. Als Gott zu Josua sprach, in Josua 1, Vers 8, lesen wir diese bekannte Worte. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das war die Absicht oder eine der Absichten, die Gott Josua mit auf den Weg gab. Nun, was verstand Josua wohl unter auf meinen Wegen ans Ziel gelangen und Erfolg haben? Was verstand Josua darunter? Verstand er darunter, dass er ein guter Diener Gottes ist, ein heiliges Leben führt und religiös ist und die anderen ihn als fromm erkennen? Nein, darunter verstand er nichts anderes, als dass er in allen Stücken ein guter Nachfolger Mose sein würde. Dass er ein guter Diplomat sein würde, ein guter Leiter, ein guter Politiker, ein guter Verwalter, ein guter Lehrer, ein guter Priester, ein guter Mittler zwischen Gott und Menschen. Aber in jedem Bereich des Lebens. Das waren die Anforderungen, die an Josua gestellt waren. Josua sollte nicht religiös sein, sondern er sollte erfolgreich sein. Amen. Nun, diese Dinge schließen sich nicht aus, aber manchmal scheinen sie sich zu widersprechen. Religiöse Menschen sind ganz oft Menschen, die sich hinter ihrer Religion verstecken, die ihre Religion als einen Deckmantel nehmen für ihre Unfähigkeit und ihre Nichtwilligkeit, etwas an ihrem Leben zu ändern. Ich werde irgendwann einmal in nächster Zeit, ich weiß noch nicht genau wann, wie der Herr mich führt darin, werde ich über den Geist des Religiösen reden oder den religiösen Geist oder wie man es auch nennen mag. Über Religion. Was ist eigentlich Religion? Denn ihr wisst ja, wir glauben nicht an eine Religion, sondern wir glauben an die Wahrheit. Wir sind nicht religiös, sondern wir haben eine Beziehung zum lebendigen Gott. Das ist ein großer Unterschied. Wir gebrauchen unsere Religion jetzt im neutralen Sinn nicht dazu, um uns dahinter zu verstecken, sondern wir haben eine Brücke zu Gott, auf der wir zu ihm gehen und auf der er zu uns kommt. In unser kleines, alltägliches, irdisches Leben. Und in dieser Serie geht es mir darum, euch Prinzipien mitzuteilen, die euch helfen, die euch befähigen, In diesem kleinen, in Anführungsstrichen, alltäglichen, irdischen Leben erfolgreicher zu sein. Das ist der Grund für dieses Seminar, für diese Serie. Wir kommen heute zum Buchstaben H und dann sind die ersten 10 Teile eigentlich gesprochen dieser Serie und dann wird auch der erste Teil des CD-Sets herauskommen. Also wir werden hier nicht jetzt 24 oder 30 Teile machen und das Ganze dann in einem riesigen Paket verpacken. Das müsste dann 120 Franken kosten und niemand würde es mehr kaufen. Deswegen machen wir da kleinere Einheiten. H wie? Nein. Viel zu geistlich. H wie? Humor. Amen. Humor ist der Schlüssel. Heute Abend. Heute Abend geht es um Humor. Und entspannt euch, lockert euch, wir werden Spaß haben heute Abend. Denn wenn man über Humor spricht, dann sollte es auch ein bisschen lustig zu und her gehen. Ich glaube, dass Humor wirklich eine wichtige Zutat ist in diesem Streben nach einem erfolgreichen Leben. Ohne Humor wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du das Handtuch wirfst. Ohne Humor, wenn du nicht über dich selbst und über die Umstände und über die Situation auch einfach mal lachen kannst, dann wirst du früher oder später das Handtuch werfen. Wirst aufgeben, wirst denken, nein, alle sind gegen mich, niemand liebt mich, ich werde mit meinen Bestrebungen nie ans Ziel kommen, der Teufel hat immer die Oberhand und so weiter und so fort. Ich möchte beginnen mit einigen Zitaten, die ich gefunden habe im Internet zum Thema Humor. Humor gleich. Der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Von Joachim Ringelnatz, 1883 bis 1934, deutscher humoristischer Lyriker und Erzähler. Humor gleich. Der Schwimmgürtel auf dem Strom des Lebens. Wilhelm Raabe, 1831 bis 1910, deutscher Dichter. Humor gleich die Fähigkeit, heiter zu bleiben, wenn es ernst wird. Ja, und können wir uns nicht alle eine Scheibe abschneiden von diesen Wahrheiten? Heiter zu bleiben, wenn es ernst wird. Echter Humor kommt dann so richtig zum Tragen. Ich meine, wenn es sowieso lustig ist oder wenn irgendwie eine Komödie läuft im Fernsehen, dann kann jeder von uns irgendwie lachen. Aber Humor bedeutet eben auch die Fähigkeit, heiter zu bleiben, wenn es ernst wird. Ernst Penzoldt, 1892 bis 1955, deutscher Schriftsteller. Sind alles alte Knaben hier. Ne? Ich lese einige heute von diesen Zitaten vor, einfach um euch ein bisschen in eine Lockerheit reinzubringen. Vielleicht sitzt euch die Sonntagspredigt noch in den Knochen. Humor gleich. Die Lust zu lachen, wenn einem zum Heulen ist. Werner Fink, 1902 bis 1978, deutscher Kabarettist und Schriftsteller. Humor gleich eines der besten Kleidungsstücke, die man in der Gesellschaft tragen kann. Humor macht dich angenehm, Humor macht dich umgänglich. Nichts Schlimmeres als ein bierernster Typ, der niemals das Gesicht zu einem Lachen verzieht. Schwer umzugehen mit solchen schweren Ötern, stimmt's? Und ich rede aus Erfahrung, wisst ihr, ich war nämlich ein solcher. Und ich gebe mir alle Mühe, nicht in diesem Fahrwasser zu laufen. Da fällt mir wieder das ein, was Pastor Leonid immer so gerne erzählt, wenn er hier predigt oder wir dort. Und zwar erinnert er sich noch sehr gut daran, wie ich zum ersten Mal dort in Berdichev gepredigt habe. Das war überhaupt eine meiner ersten Predigten, mit einer meiner ersten Krawatten, die ich geschenkt bekommen hatte zum Geburtstag während der Bibelschule. Und ein buntes Teil, so, das würde ich heute nie mehr anziehen, aber damals hatte ich keine andere. Und weil wir in Berlin gerade so eine Zeit der Freude erlebt hatten in der Gemeinde, mit viel Lachen im Heiligen Geist und so, und ich doch auch ein bisschen angerührt war davon, beschloss ich und hatte ich den Eindruck, wir müssen diese Freude in die Ukraine bringen. Auf jeden Fall habe ich dann dort über Freude gesprochen und war scheinbar sehr ernst dabei. Auf jeden Fall sah ich nicht aus wie Freude, sagt Pastor Leon. Ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, dass ich damals recht fröhlich war, aber seht ihr, Selbsteinschätzung entspricht nicht immer der Realität. Katharina verdrückt dein Lachen. Humor gleich eines der besten Kleidungsstücke, die man in der Gesellschaft tragen kann. Dieses Zitat stammt von William Makepeace Thackeray, 1811 bis 63, englischer Schriftsteller und Karikaturist. So, jetzt lassen wir erstmal die Zitate. Lasst uns zum Wort Gottes gehen. Eine Grundfrage, die wir uns ja stellen müssen als Christen. Und leider ist es so, dass viele Christen sich schwer tun mit Humor. Viele Christen tun sich schwer mit Humor. Viele oder manche eignen sich mit der Zeit so einen gewissen Zynismus an. Es gibt auch einen ungesunden Humor, nämlich Zynismus und Sarkasmus. Davon reden wir heute Abend nicht, sondern wir reden von einem gesunden Humor, der vereinbar ist mit dem Wort Gottes. Wir reden nicht von Witzen, die unter der Gürtellinie sind oder etwas in dieser Art, sondern wir reden von einem Humor, den Gott selbst auch besitzt. Und deswegen die Frage, hat Gott Humor? Ist Gott ein humorvoller Gott? Oder sitzt der bierernst da oben, rauft sich den Bart und weiß nicht so richtig, was er mit dieser Menschheit noch anfangen soll? Ja, viele haben diese Vorstellung. Meine Vorstellung von Gott, mein Gottesbild war über Jahre davon geprägt, dass ich mir Gott als einen ernsthaften Typen vorstellte, wie er ernsthafter gar nicht sein konnte. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Ich kann mich erinnern, wie ich in die Kirche gegangen bin während der Konfirmandenzeit, Vorbereitungszeit auf die Konfirmation. Und in der Kirche, wo ich zum Gottesdienst ging jeweils, gab es ein Wandbild, ein großes, überlebensgroßes Wandbild von Jesus. Er war auferstanden. Er schwebte zwischen Erde und Himmel. Er war auferstanden. Die Engel um ihn herum. Aber seine Miene, das Gesicht, das er dabei machte, war alles andere als fröhlich. Es war so eine seltsame Mischung aus Ernst, Trauer und nicht so richtig wissen, was jetzt kommt. Der auferstandene Jesus wurde so dargestellt. Und dieses Bild hat mich geprägt, hat mein Gottesbild geprägt. Und ich konnte lange nicht glauben und nicht verstehen, dass Gott ganz anders ist. Dass er ein humorvoller Gott ist, dass Jesus selbst Humor hatte, dass Jesus ganz sicher nicht so ausgesehen hat nach seiner Auferstehung, sondern dass er ein Lachen auf dem Gesicht hatte, dass er zum Scherzen aufgelegt war, als er sich mit den Jüngern traf in den 40 Tagen zwischen seiner Auferstehung und der Himmelfahrt. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie Spaß gehabt haben zur damaligen Zeit? Auch die Jünger, als sie schließlich merken, hey, er ist wirklich auferstanden. Schließlich war ihnen auch wieder ums Lachen zumute. Und Jesus wird das Ganze noch mit angeheizt haben. Ist Gott humorvoll? Wir finden einige Schriftstellen in der Bibel, wo uns gesagt wird, dass Gott lacht. Psalm 2, Vers 4. Das ist die erste, die wir anschauen wollen. Psalm 2, Vers 4. Der im Himmel thront. Siehst du, Gott ist ehrwürdig. Er thront. Er hat eine ernste Seite, das stellen wir nicht in Frage. Gott ist kein Spaßvogel. Aber der im Himmel thront lacht, heißt es hier. Der Herr spottet über sie, nämlich über diejenigen, die ihm feindlich gesinnt sind. Könige, Fürsten, Nationen, die ihm feindlich gesinnt sind. Der Herr thront im Himmel und er lacht. Nun, das ist eine Art von Humor, die hier beschrieben wird, die schon fast ein bisschen in Richtung Zynismus geht. Insofern muss ich das ein wenig korrigieren, was ich vorhin gesagt habe. Fast ein bisschen in die Richtung von Zynismus geht. Nun, wenn Gott in dieser Weise lacht und spottet und das einen Teil seines Humors beschreibt, dann wissen wir, dass das offensichtlich kein Zynismus ist. Auf jeden Fall nicht im eigentlichen Sinn. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Und für mich war es wichtig herauszufinden, wie Gott damit umgeht, wenn Menschen sich gegen ihn erheben. Verstehst du? Du kannst etwas lernen von Gott. Wie geht Gott damit um, wenn alle gegen ihn sind? Und weißt du was? Im Verhältnis gesehen sind sehr viele Menschen gegen ihn. Ich meine, von den 6 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben, hast du dir schon mal überlegt, wie viel Prozent dieser Menschen gegen Gott sind? Sie sind gegen ihn. obwohl sie von seinen Segnungen leben, obwohl sie von seinen Gaben leben jeden Tag, obwohl sie seine Luft atmen, obwohl sie seinen Weizen ernten, obwohl sie seine Tiere essen. Sie sind gegen ihn. Wie geht Gott damit um? Ich denke, wenn ich an Gottes Stelle wäre, ich würde mir wahrscheinlich den Bart raufen, wenn ich einen hätte. Ich würde mich fragen, womit habe ich das verdient? Womit habe ich es verdient, dass alle gegen mich sind? Womit habe ich es verdient, dass sich alle von mir abwenden? Habe ich denn nicht Gutes getan? Segne ich denn diese Erde nicht? Habe ich nicht alles gegeben, damit Menschen glücklich werden können auf dieser Erde? Habe ich nicht einen Weg geschaffen, wie Menschen wieder versöhnt werden können mit mir? Und trotzdem sind es wenige im Verhältnis, die mich als das anerkennen, was ich bin. Ja, im Gegenteil, manche erheben sich sogar gegen mich und gegen meinen Gesalbten, muss Gott sagen. Aber der Psalmist sagt, der im Himmel thront, lacht. Halleluja. Ha, 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 ha. Und davon können wir lernen und uns die Scheibe abschneiden, dass auch wir im Angesicht dieser Art von Situation lachen sollten. Und in diesem Sinne auch spotten können über die Mächte, die uns entgegenstehen. Psalm 37, Vers 13. Der Herr lacht über ihn, nämlich den Gottlosen, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Oh Herr, du lachst über den Gottlosen? Was ist das denn für eine Art von Humor? Ich meine, wir alle wissen, es gibt verschiedene Arten von Humor. Es gibt einen typisch schweizerischen Humor, es gibt einen deutschen Humor. Und für die Liebhaber des englischen Humors gibt es auch den englischen Humor. Der englische Humor, ich sage euch, ist tiefschwarz. Die können lachen über Sachen, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Der Herr lacht über ihn, den Gottlosen, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Lach doch mal über den Gottlosen. Wenn es ihm scheinbar gut geht. Wenn er scheinbar einen großen Tag hat. Ich kann mich erinnern, ihr habt das ja auch gehört, was ich gesagt habe über diese ganze Sache mit DJ Bobo. DJ Bobo wurde offensichtlich von irgendeinem Gremium gewählt, die Schweiz am Grand Prix de la Chanson zu vertreten mit einem Vampir-Song, woran viele Christen Anstoß genommen haben. Nun, der Text war auch völlig daneben und man konnte Anstoß daran nehmen. Aber wisst ihr was? Mir war eher ums Lachen zumute. Weil ich habe kommen sehen, was schließlich kam, nämlich, dass der Mann es nicht einmal bis in die Hauptausscheidung schaffte. Ich habe das gewusst. Innerlich habe ich es gewusst, als ich es dann erfuhr. Es hat mich in keiner Weise erstaunt. Es hat mich überhaupt nicht verwundert. Und ich glaube, als Christen, wir hätten besser daran getan, einfach mal eine Runde zu lachen. Ha, 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 ha. Jetzt meinen die doch tatsächlich, sie könnten auf den Zug vom letzten Jahr aufspringen, weil letztes Jahr eine Gruselrock-Gruppe gewonnen hat, meint, er könnte jetzt dieses Jahr mit einem Vampir-Song gewinnen. Wie blöd kann man sein? Ha, 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 ha. Das ist meine Reaktion. Da gehe ich nicht hin und sammle Unterschriften, sondern ich lache eine Runde. Und die Realität hat mir recht gegeben. Und wisst ihr, was ich kurz danach gesehen habe? Über den Grand Prix de la Chanson. Wusstet ihr, dass dieses Ereignis inzwischen ein Zentraltreffen der Homosexuellen in Europa ist? 50% der Live-Besucher dieser Veranstaltung sind homosexuell. Die nehmen das als eine Art Rally, wo sie zusammenkommen und einmal im Jahr sich treffen aus ganz Europa. 50%. Sie haben Interviews gezeigt in diesem Fernsehbericht und natürlich auch die Leute dort, denen du es ja meistens ansiehst. Und wenn du solche Dinge weißt, dann wundert dich gar nichts mehr und wiederum kannst du eine Runde lachen. Ha, ha, ha. Psalm 59, Vers 9. Du aber, Herr, wirst über sie lachen, spotten über alle Nationen. Schon ein seltsamer Humor, den Gott hat. He? Aber offensichtlich hat Gott Humor. Du aber, Herr, wirst über sie lachen, spotten über alle Nationen. Ich kann es nicht erklären. Versteht ihr? Hier steht es, Psalm 59, Vers 9. Du aber, Herr, wirst über sie lachen, spotten über alle Nationen. Nun, weißt du, ich denke, wenn sich Menschen, wenn sich Nationen über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende beinahe gegen Gott wenden und ihn zum Spott und zum Hohn machen, dann hat Gott auch das Recht, einmal zu lachen und zu spotten über sie. Also, Gott ist humorvoll. Und das sehen wir auch an vielen anderen Punkten. Ja, wir müssen das nicht unbedingt jetzt mit Bibelversen noch weiter unterlegen, dass Gott Humor hat. Du brauchst nur einmal in den Spiegel zu schauen, dann siehst du, dass Gott Humor hat. Gott hat mich geschaffen mit einem schiefen Kinn. Und trotzdem findet er mich schön. Und ich habe mich inzwischen abgefunden mit diesem schiefen Kinn. Und finde mich eigentlich auch ganz gut aussehen. Gott hat Humor. Es müssen nicht alle gleich sein. Es müssen nicht alle gleich aussehen. Schau dir bestimmte Tiere an und du wirst sehen, dass Gott Humor hat. Schau dir den Tapir an und du wirst wissen, das ist übrigens eines meiner Lieblingstiere, wenn nicht das Lieblingstier überhaupt. Wenn ich irgendwo in einen Zoo komme, dann will ich wissen, wo die Tapire sind. Leider ist es so im Zürcher Zoo zum Beispiel, dass der Tapir oft schläft oder sonst irgendwie nicht zu Hause ist oder sich irgendwo im Gebüsch versteckt hat. Aber manchmal bekommt man ihn auch zu sehen. Ich kann mich an ein Zoo-Erlebnis erinnern in Berlin, wo Schabrackentapire waren. Und diese Schabrackentapire die sind besonders schön. Die haben so eine Musterung. Schwarz-weiß. Herrliche Tiere. Herrliche Tiere. Und in Zürich sind sie mit den Ameisenbären zusammen im Gehege. Auch so ein witziges Tier. Ganz zu schweigen vom rosa-roten Panther, aber den gibt's ja nicht. Nein, es gibt viele, viele Zeichen, Anzeichen dafür, dass Gott Humor hat. Nun, eine zweite Frage, die wir uns stellen können, ist Gottes Wort humorvoll? Gibt es im Wort Gottes Stellen, die uns verraten, dass Gott Humor hat? Ich glaube, auch das ist zu finden. Eine Stelle, die ich in diesem Zusammenhang gerne zitiere, ist Hiob 11, Vers 12. Hiob 11, Vers 12, hier heißt es doch tatsächlich: Kann ein Hohlkopf Verstand gewinnen und ein Eselhengst als Mensch geboren werden? Irgendwie bin ich zufällig immer wieder einmal auf diese Stelle gestoßen. Und als ich mich auf diese Predigt heute vorbereitet habe, fiel mir natürlich sofort diese Stelle ein. Hiob 11, Vers 12. Kann ein Hohlkopf Verstand gewinnen und ein Eselhengst als Mensch geboren werden? Ist das nicht witzig? Und weißt du, ich versuche gar nicht erst, das weiter auszulegen. Sonst würde ich mich noch als Hohlkopf empfinden. 1. Samuel 25, Vers 34. Es ist übrigens erlaubt, heute Abend zu lachen. 1. Samuel 25, 34. Nach der unrevidierten Luther-Übersetzung von 1500 sowieso. Wahrlich, so wahr der Herr lebt, der Herr, der Gott Israels, lebet, der mich verhindert hat, dass ich nicht übel an dir täte, wärest du nicht eilend mir begegnet, so wäre dem Nabal nicht überblieben, auf diesen lichten Morgen einer, der an die Wand pisset. Und wisse, das steht tatsächlich so im Hebräischen. Steht tatsächlich so da. Luther hat das wörtlich übersetzt. Nun, die Elberfelder macht ein harmloses, so wird ihm nichts übrig bleiben, was männlich ist. Natürlich ist das, was männlich ist, damit gemeint, denn wer ist es, der an die Wand pisst? Sind die Männer, die an die Wand pissen. Amen. Nun, ist die Bibel nicht humorvoll, wenn sie solche Sprache benutzt, um Männer zu beschreiben? Ich meine, stell dir vor, und diese Formulierung erscheint mehrmals im Alten Testament. Ungefähr 7, 8 Mal habe ich das gefunden. Im Alten Testament ist von denen die Rede, die an die Wand pissen. Und gemeint damit sind Männer. Offensichtlich zeichnet uns das aus, dass wir an die Wand pissen können. Und ich finde es schön, dass Luther das nicht versucht hat zu beschönigen. Die King James Version übrigens auch nicht. Damals haben die Leute noch Humor gehabt. Wir tun solche Dinge ab und denken, oh, was könnte damit wohl gemeint sein? Aha, das, was männlich ist. Ja schon, aber das ist nur halb so lustig. Nun, versteht mich nicht falsch. Wir versuchen nicht, Humor in die Bibel hinein zu interpretieren, sondern der Humor ist offensichtlich da. Kürzlich haben mir jemand etwas erzählt, was er gehört hatte in einer Predigt von jemandem, der in der Schweiz relativ bekannt ist. Und er hat da irgendwas Neues eröffnet und hat dann über das Gleichnis gesprochen, unter anderem mit dem Nadelöhr, wo Jesus davon redet, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel kommt. Und dieser Mann hat dann gesagt, habt ihr euch schon mal gefragt, was Jesus wohl meinte, als er sagte, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt? Und natürlich hat die Zuhörerschaft irgendwie reagiert. Und dieser Mann sagte, wisst ihr, was Jesus meinte? Er meinte gar nichts, er hat einen Witz gemacht. Nun, das ist Dummheit, so etwas zu sagen. Denn Jesus machte mitnichten einen Witz, als er vom Kamel sprach, das durch ein Nadelöhr geht, eher als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Das war ein Sprachbild der damaligen Zeit. Das war ein Sprachbild, das Unmöglichkeit zum Ausdruck brachte. Und kein Witz. Wir müssen nicht den Humor in die Bibel hineininterpretieren, sondern wir müssen ihn finden, wo er vorhanden ist. 1. Könige 18, Vers 27. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie, die Baalspriester, und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen. Nun, was ist hier gemeint? Elia verhöhnte die Baalspropheten, die Baalspriester damit, dass er ihnen sagte, ich habe euren Gott auf dem WC. Sogar diese Art von Humor ist in der Bibel enthalten. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder er ist auf der Reise. Er ist gerade in der Ferie. Schau ihn Gott in der Ferie. Vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen, wenn ihr laut genug schreit. Seht ihr, Elia hat die ganze Sache mit Humor angepackt. Es war eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, die er hier zu behandeln hatte. Ja? Es ging um Leben und Tod. Aber Elia hatte nicht verlernt zu lachen. Und er hatte nicht verlernt, die ganze Sache mit Humor anzugehen. Und diese Leute herauszufordern mit Humor. Er hat ihnen nicht da schon das Gericht Gottes angekündigt, sondern er hat sie mit Humor herausgefordert, doch das zu tun, was sie zu tun wussten. Nun, ich glaube, dass es manchmal okay ist, über andere Religionen zu lachen. Vielleicht nehmen wir den Islam viel zu ernst. Es wäre ein Vergleich. Ja, ich meine, der Islam ist heute die Religion, die versucht, es mit dem Christentum und mit dem Judentum aufzunehmen. Die das Christentum und das Judentum herausfordert. In einem bisher nicht gekannten Maß. Und wir nehmen das total ernst und ich nehme es auch sehr ernst. Vielleicht wäre es gut, manchmal einfach darüber zu lachen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Denn es wird ihnen sowieso nicht gelingen. Am Ende ist Gott der Sieger. Halleluja. Und genau über solche Bemühungen spottet Gott und lacht Gott. Amen. Weißt du, ob sie jetzt ein Minarett bauen und ich bin für ein Minarettverbot in der Schweiz, bitte versteht das nicht falsch. Ich glaube, hier hört der Spaß auf. Aber selbst wenn das nicht durchkommen sollte und sie ihre Minarette bauen, sollen sie doch ihre Minarette bauen. Deswegen sind sie kein Zentimeter näher am Himmel als wir. Amen. Wir sind ja im Himmel. Amen. Wir sind versetzt an himmlische Orte in Christus Jesus. Halleluja. Das sind sie nicht. Egal wie hoch sie ihr Minarett bauen. Und wie laut der Muezzin schreit. Soll er doch noch ein bisschen schreien? Wahrscheinlich schläft der schläft Allah. Oder es austreten kann. Wisst ihr, ein Gott, der Menschen dazu bringt, diese Art von Gewalt anzuwenden, der kann kein Gott sein. Das kann kein echter Gott sein. Ein solcher Gott ist offensichtlich im Urlaub. Sonst hätte er es nicht nötig, sich in dieser Weise aufhelfen zu lassen von seinen Nachfolgern. Hat Gott jemals von dir verlangt, dass du Gewalt anwendest für seine Sache, für sein Königreich? Niemals. Weißt du warum? Weil Gott das nicht nötig hat. Unser Gott hat das nicht nötig. Er sitzt im Himmel und lacht. Halleluja. Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, empfiehlt Gott Humor? Ist es empfehlenswert, auch für uns Humor zu haben? Kann man schon fast ableiten aus dem, was wir bisher gesagt haben, aber es ist immer gut, schriftgemäßen Beweis zu haben. Hiob 5, Vers 22, eine meiner Lieblingsschriftstellen. Über Verwüstung und Hunger wirst du lachen und vor dem Raubwild der Erde wirst du dich nicht fürchten, wird hier zu Hiob gesagt. Das ist ein guter Trost. Das ist nicht ein schwacher Trost oder ein Spott, den sie hier mit Hiob treiben, sondern seine Freunde oder einer seiner Freunde sagt zu ihm, über Verwüstung und Hunger wirst du lachen und vor dem Raubwild der Erde wirst du dich nicht fürchten und du wirst erkennen, dass dein Zelt in Frieden ist und schaust du nach deiner Wohnung, so wirst du nichts vermissen. Und du wirst erkennen, dass deine Nachkommenschaft zahlreich sein wird und deine Sprösslinge wie das Kraut der Erde. Halleluja. Und alles beginnt damit, dass du lachst über Verwüstung und Hunger. Oder man könnte auch sagen, im Angesicht von Verwüstung und Hunger. Das ist oft die beste Strategie, die du anwenden kannst, wenn scheinbar alles schief geht und die Dinge den Bach runtergehen. Verwüstung und Hunger sich manifestieren in deinem Leben. Dass du lachst über diese Dinge. Ha, ha, ha. Wer sind Verwüstung und Hunger, dass sie mir etwas anhaben können? Wer sind Verwüstung und Hunger, dass sie mein Bild von Gott verändern können? Ich lache über diese Dinge. Sie können mich nicht klein halten. Sie können mich nicht unten halten. Gott empfiehlt also zu lachen im Angesicht von Verwüstung und Hunger. Jerry Savelle hat ein super Buch geschrieben mit dem Titel Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, dann kann er nicht zurückhalten, was dir gehört. Und das stimmt noch immer. Das Buch ist schon einige Jahre alt, aber seine Botschaft ist noch so aktuell wie vor 15 oder 20 Jahren. Über Verwüstung und Hunger werde ich lachen, vor dem Raubwild der Erde werde ich mich nicht fürchten. Und Jerry Savelle beschreibt dort eine Situation, wo jemand unrechtmäßig in seinem Garten Bäume beschnitten hat, der überhaupt keinen Auftrag dafür hatte. Jerry Savelle hatte ein Gartenbauunternehmen, damit beauftragt, ihm eine Offerte zu machen. Und in seiner Abwesenheit kamen diese Leute einfach und haben die Arbeit bereits ausgeführt, für die sie noch gar keinen Auftrag hatten. Und Jerry Savelle sagt dann, dass der Herr ihn in dieser Situation lehrte und ihm sagte, wenn du dir jetzt deine Freude nicht rauben lässt, dann werde ich dir diesen Betrag siebenfach erstatten, den du dafür bezahlen musst. Und siehe da, einige Zeit später bekam er auf den Cent genau diesen Betrag siebenfach erstattet. Hiob 8, die Verse 21 und 22. Während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit Jubel, werden die, die dich hassen, mit Schande bekleidet werden und das Zelt der Gottlosen wird nicht mehr sein. Was tut Gott? Während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit Jubel, werden die, die dich hassen, mit Schande bekleidet werden und das Zelt der Gottlosen wird nicht mehr sein. Was tut Gott? Er füllt deinen Mund mit Lachen. Er füllt deine Lippen mit Jubel. Halleluja. Wenn er das tut, dann muss Humor etwas Gutes sein. Lachen muss etwas Gutes sein. Jubel muss etwas Gutes sein. Er füllt unseren Mund damit. Das ist ein Gebet, das du an den Herrn richten kannst. Herr, fülle meinen Mund mit Lachen. Fülle meine Lippen mit Jubel. Wisst ihr, der Alltag sieht anders aus. Der Alltag sieht anders aus, wenn du von Herzen lachen kannst. Gerade heute eine Situation erlebt, wo mir das Lachen eigentlich vergangen ist. Und ich habe gemerkt, irgendwann kam der kritische Punkt, wo ich mich entscheiden musste, will ich mich weiter ärgern, will ich mich weiter aufregen über diese Angelegenheit oder konzentriere ich mich jetzt auf die Vorbereitung für meine Botschaft über Humor. Und dann habe ich diese Zitate hier rausgesucht und bin unter anderem auch auf dieses Zitat gestoßen. Während dem gewöhnlichen oder in Klammern dem humorlosen Menschen der Alltagsärger erst nach einem Jahr belanglos erscheinen und zum heiteren Gesprächsstoff herabsinken wird, betrachtet der Humor die Widerwärtigkeiten der Welt schon heute aus jener Entfernung, in der die Dinge auf ihr wirkliches Maß zusammenschrumpfen. Versteht ihr den Unterschied? Im Laufe eines Jahres oder so ungefähr nach einem Jahr können die meisten Leute über den Alltagsärger von heute lachen. Weil aus dieser Distanz sieht man dann, was tatsächlich daraus geworden ist, meistens nicht viel. Aber Humor ist die Fähigkeit, schon in der Situation die Dinge in dem Maßstab zu erkennen, den sie tatsächlich haben. Wenn wir wüssten, wie winzig manche Dinge sind, die sich scheinbar gegen uns auftürmen, wir würden lachen. Wir würden den ganzen Tag lachen. Gott hätte keine Mühe, unseren Mund mit Lachen zu füllen. Manchmal wollen wir unseren Mund nicht mit Lachen füllen lassen. Gott steht manchmal vor uns und will unseren Mund mit Lachen füllen. Und wir drücken mit aller Macht die Zähne zusammen. Herr, du wirst du meinen Mund nicht mit Lachen füllen. Ist es dir auch schon so ergangen? Ich habe schon Situationen erlebt, wo meine Frau mir gesagt hat, lach doch mal wieder. Ich habe gesagt, nein, es gibt nichts zu lachen. Und dasselbe kannst du auch mit Gott machen. Amen. Kannst du auch zu Gott sagen, wenn er dich auffordert, lach doch mal wieder. Und so zu ihm sagen, Herr, wieso, es gibt nichts zu lachen. Na, damit machst du dich weiser als Gott. Amen. Damit erklärst du dich als weiser als Gott. Wenn er sagt, du sollst lachen und du sagst, nein, es gibt nichts zu lachen, wer ist dann der Klügere? Scheinbar. Du. Also musst du die Suppe auch selber auslöffeln, die du dir eingebrockt hast. Gottes Strategie ist tatsächlich manchmal lachen. Hahaha. Kenneth Hagin beschreibt in diesem Buch Heilung durch Gottes Wort eine Situation, wo der Teufel, er war ja geheilt worden als junger Mann von einigen unheilbaren Krankheiten, war nicht dem Tod geweiht, ist vom Sterbebett aufgestanden praktisch. Und nach einigen Jahren kamen einige oder die meisten dieser Symptome, die er als junger Mann schon gekannt hatte, kamen auf einmal wieder in seinen Körper. Und er war irgendwo zum Predigen eingeladen und lag im Bett in der Pastorenwohnung jenes Pastors. Und diese Symptome kamen. Und er wusste zuerst nicht, was er tun sollte. Dann wusste er es. Er fing an zu lachen. Er zog die Decke über den Kopf und fing an zu lachen. Und der Teufel fragte ihn, warum lachst du? Es gibt nichts zu lachen. Die Ärzte haben dir gesagt, wenn diese Symptome wieder kommen oder medizinische Hilfe kann nichts mehr für dich tun. Jetzt ist es soweit. Warum lachst du? Und Kenneth Hagin sagte, ich lache über dich, Teufel. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ich lache über dich. Denn du wirst gehen. Ich bin geheilt durch Jesus Streben. Du musst weichen. Über Verwüstung und Hunger werden wir lachen. Vor dem Raubwild der Erde werden wir uns nicht fürchten. Lass uns weiterlesen. Psalm 126, Vers 2. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Da wurde unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und ich sage euch, ihr habt was verpasst, wenn ihr noch nie im Geist gelacht habt. Diese Dinge gibt es wirklich. Diese Dinge sind real. Das ist nicht so ein ausgeflipptes, charismatisches Getue, sondern du kannst im Heiligen Geist lachen. Amen. Weil der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Wenn Gott im Himmel sitzt und lacht, denkst du nicht auch, dass der Heilige Geist denselben Humor hat wie Gott der Vater? Und denkst du nicht auch, dass der Heilige Geist, der gesandt ist, um uns zu trösten, um uns zu ermutigen, um uns aufzubauen, dass er diese Art von Humor und von Lachen in dein Leben bringen kann? Halleluja. Halleluja. Glory. Sprüche 15, Vers 13. Die Frage lautet immer noch, empfiehlt Gott Humor? Sprüche 15, Vers 13. Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, aber beim Kummer des Herzens ist der Geist niedergeschlagen. Der Geist ist niedergeschlagen, sagt der Schreiber hier, beim Kummer des Herzens. Deswegen ist es notwendig, ein fröhliches Herz zu haben. Dein Geist, der von neuem geboren ist, kann niedergeschlagen sein, wenn du keinen Humor hast, wenn du kein Lachen in deinem Leben hast, kann dein Geist niedergedrückt sein. Dabei ist der Geist eigentlich deine Kraftquelle. Der Geist ist es, in dem du leben sollst, aber du kannst deinen Geist klein halten und kurz halten, indem du ein humorloses, trockenes, bierernstes Leben führst. Tragisch. Der Heilige Geist ist in dir. Er ist da. Er kommt mit seinem Humor, er kommt mit seinem Lachen und wir sagen, genügt's Lachen, Heiliger Geist. Die Situation ist ernst. Die Welt ist düster. Die Menschen fallen ab. Mehr und mehr. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Vielleicht muss Verfolgung kommen. Hier heißt es, im Psalm 126, Vers 2 noch einmal, da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Wann sagte man das? Als der Mund voll Lachen und die Zunge voll Jubel war. Halleluja.
Halleluja.
Wir sollten fröhlich sein als Kinder Gottes. Weißt du, Ärger und Trauer hat die Welt genug. Das müssen wir ihnen nicht noch präsentieren und vormachen. Sprüche 15, Vers 15. Alle Tage des Elenden sind schlecht, aber ein fröhliches Herz hat ein ständiges Festmahl. Wir reden über Wege zu einem erfolgreichen Leben. Ein fröhliches Herz hat ein ständiges Festmahl. Wow. Meine, wenn ein fröhliches Herz ein ständiges Festmahl hat, dann muss es diesem Menschen offensichtlich gut gehen. Und Erfolg im biblischen Sinne bedeutet nicht nur, dass du möglichst viele Güter dir aneignest, dass du im Beruf möglichst erfolgreich bist, sondern dass es dir in all dem auch noch persönlich in deiner Seele gut geht. Dass du ein ständiges Festmahl hast in deiner Seele. Jesus hat gesagt, was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele dabei Schaden nehme. Es würde ihm nichts helfen. Das ist nicht die Art von Erfolg, die wir anstreben. Sondern wir streben eine Art von Erfolg an, die ganzheitlich ist. Ganzheitlicher Erfolg. Wo du nicht auf Kosten deines Wohlergehens und deines Wohlbefindens und deiner Familie alles daran setzt, der Größte zu werden. Nein. Das tun wir nicht, sondern wir wollen ein ständiges Festmahl haben. Das können wir erreichen, indem wir ein fröhliches Herz haben. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Das ist ein wichtiger Vers im Zusammenhang mit Heilung. Im Englischen heißt es hier, a merry heart, also ein fröhliches Herz, doeth good like a medicine. Ein fröhliches Herz tut gut wie Medizin. Heißt es in der englischen Bibel. Hier heißt es, bringt gute Besserung. Auch nicht schlecht. Aber das Englische gefällt mir fast besser. Aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Dieser Vers korrespondiert mit Sprüche 15, Vers 13. Hier wird uns gesagt, wozu ein niedergeschlagener Geist führt. Möchtest du ausgedörrte Gebeine haben? Müsst einen Mediziner fragen, was das für eine Art von Krankheit ist. Aber es ist bestimmt eine medizinisch einzuordnende Krankheit. Ausgedörrte Gebeine, trockene Knochen. Der Saft ist weg. Das gibt es. Deswegen bewahre dir ein fröhliches Herz. Lass die Dinge des Lebens, die Dinge des Alltags, das, was der Feind tun kann oder tun will oder vielleicht tun könnte, lass dich diese Dinge nie in einer Art und Weise bekümmern, dass du dabei das Lachen vergisst. Dass da deine Fröhlichkeit dabei drauf geht. Wisst ihr, es gibt ernste Situationen. Und es ist nicht angebracht, immer einfach zu lachen. Vor allem nicht vor anderen Leuten. Wenn du hörst, dass jemandes Ehepartner gestorben ist, dann lachst du nicht und sagst, die Bibel sagt, über Verwüstung und Hunger werden wir lachen. Das wäre Torheit. Amen. Da müsste ich dir dann wieder sagen, kann ein Hohlkopf Verstand gewinnen und ein Eselhengst als Mensch geboren werden. Das ist nicht die Situation und die Zeit zu lachen. Alles hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, steht im Buch des Predigers. Aber für dich kannst du dich entscheiden, mit den Unannehmlichkeiten und den Widrigkeiten des Lebens auf eine humorvolle Art und Weise umzugehen. Ich bin auch noch am Lernen. Ich bin auch manchmal noch viel zu ernst. und lasse mich viel zu schnell beeindrucken von dem, was der Feind gerade wieder am Wursteln ist, am Mischeln ist. Ja, der Feind ist so ein Mischler. Wusstet ihr das so? Er wurstelt, er versucht so Dinge in einer Art und Weise zu konfigurieren, dass man meinen könnte, jetzt läuft irgendwas schief. Aber diese Verknüpfungen, die der Teufel manchmal hinbringt, sind vielleicht bei näherem Hinsehen oder nach einiger Zeit, kannst du nur noch drüber lachen. Kannst nur noch drüber lachen. Und deswegen ist es schlauer, gleich drüber zu lachen. Denn wenn du dich von diesen Dingen beeindrucken lässt, dann bekommt der Teufel den Eindruck, dass er Erfolg hat mit seinen Anläufen. Und wenn er den Eindruck bekommt, dass er Erfolg hat, dann fühlt er sich ermutigt. Weißt du, der Teufel ist ein Weltmeister darin, er braucht Ermutigung. Ohne Ermutigung tut der Teufel gar nichts. Wenn er nicht den Eindruck hat, er könnte Erfolg haben, dann hört er sofort auf. Der Teufel ist ein Aufgeber. Und deswegen gib ihm nie den Eindruck, dass er bei dir landen kann mit seinem Zeug. Amen. Wenn du ihm diesen Eindruck gibst, dann wird es gefährlich. Dann wird es gefährlich. Denn dann macht er weiter. Und dann kann er unter Umständen wirklich gefährliche Situationen zustande bringen. Vierter Punkt. Lass uns eine Erfolgsgeschichte des Lachens anschauen. Das Beste haben wir bis zum Schluss gespart. In der Bibel gibt es einen Mann, und zwar gehört er zu den Patriarchen. Der Name dieses Mannes ist Lachen. Ich rede von Isaac. Isaac, Yitzhak, bedeutet nichts anderes als er lacht oder lachen. 1. Mose 21, Vers 3. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaac. Er lacht. Ha, ha, ha. Nun, wir wissen nicht ganz genau, wie es zu dieser Namensgebung kam. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das nachzuvollziehen. Eine mögliche ist die, dass Sarah gelacht hat, als sie die Verheißung hörte, sie sollte in ihrem Alter noch einen Sohn bekommen. Da lachte sie. Hat sie gelacht, ja, dass eine 86-jährige Frau noch ein Kind bekommen sollte. Ha, ha, ha. Können wir nur lachen. Aber Gott hatte das letzte Lachen, denn das Kind kam. Und es könnte sein, dass sie ihn deswegen Lachen nannten. Es mag aber auch sein, dass Abraham endlich wieder etwas zu lachen hatte. Jetzt hatte Abraham endlich richtig Grund zum Lachen. Sein größter Wunsch, sein allergrößter Lebenswunsch war jetzt endlich erfüllt. Und deswegen kann es auch sein, dass er gesagt hat, ha, 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 der Herr hat meinen Mund mit Lachen gefüllt. Deswegen nenne ich mein Kind Lachen, ha, ha, ha. Und jedes Mal, wenn ich seinen Namen rufe, will ich mich daran erinnern, dass der Herr meinen Mund mit Lachen gefüllt hat. Die hebräischen Namen haben oft so eine sehr unmittelbare Bedeutung. Beziehungsweise beziehen sich auf eine Situation, in der jemand geboren wurde. Oder Jakob zum Beispiel bedeutet unter anderem Fersenhalter, weil er sich an der Ferse von Esau festhielt. Das ist ein sehr unmittelbarer Name, stimmt's? Ist auch humorvoll, oder? Die Juden sind sowieso ein sehr humorvolles Volk. Die allermeisten und insbesondere die besten Hollywood-Komödien sind allesamt von Juden oder mit jüdischen Schauspielern. Ben Stiller ist für mich einer der größten Komiker der jetzigen Zeit, ist ein Jude, macht auch selber Filme. Und die Filme mit ihm sind wirklich lustig. Nun, ihr kennt die Geschichte von Isaac. Und schließlich, als Isaac schon recht alt war, entstand eine Hungersnot im Land. Und wir lesen in 1. Mose 26, Vers 1. Und es entstand eine Hungersnot im Lande, nach der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Da ging Isaac zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Nun, Isaac befand sich zu dieser Zeit im Land Israel. Aber er wohnte dort nur wie ein Durchziehender, wie ein Pilgerer, könnte man sagen. Er war noch nicht angekommen, er hatte noch nicht ein Volk gegründet. Es war noch nicht das Land Israel, das wir kennen, sondern es war lange vor der Zeit, wo sie dann nach Israel kamen, um das Land einzunehmen. Und es entstand eine Hungersnot in diesem Land. Und Isaac überlegte bereits, ob er nach Ägypten herabziehen sollte, weil dort die Nahrung nicht so knapp war. Aber Gott sprach zu ihm, er solle im Land bleiben. Und in Vers 6, 1. Mose 26, heißt es dann, dass er im Land blieb. Und in 1. Mose 26, Vers 12 heißt es, und Isaak, erinnere dich, das bedeutet lachen, säte in diesem Land, in welchem Land? In dem Land der Hungersnot. Er säte in dem Land, wo gerade Hungersnot herrschte. Kann man da nur sagen. Amen, säte in dem Land der Hungersnot. Und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. Jetzt hatte er etwas zu lachen. Aber vermutlich hat er auch vorher schon gelacht. In Vers 13, und der Mann, welcher Mann? Der Mann, Der Mann lachen. Wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Glory to God. Halleluja. Und wenn du diese Stellen, wo von Isaak die Rede ist, unter dem Aspekt der Bedeutung seines Namens liest, bekommt vieles eine ganz andere oder neue Bedeutung. Amen. Wenn wir nämlich verstehen, dass Lachen uns befähigt, in unmöglichen Situationen nicht nur standzuhalten, sondern sogar zum Haupt zu werden und das Unmögliche zu erreichen. Siehst du, Isaak, dessen Name Lachen bedeutet, erreichte in einer unmöglichen Situation ein unmögliches Resultat. Es herrschte Hungersnot im Land, er ging hin und säte, und die Saat verdorrte nicht mit dem Erdboden, sondern er gewann hundertfach. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Und das ist eine echte Erfolgsgeschichte des Lachens. Und ich glaube, dass der Herr auch uns eine solche Erfolgsgeschichte des Lachens geben will. Wenn wir anfangen zu lachen im Angesicht von widrigen Umständen, wenn wir unseren Namen mit Isaak Lachen nennen, wenn wir es lernen, über uns selbst zu lachen. Ich meine, in solchen Situationen, wenn der Herr dir sagt, in einer unmöglichen Situation zu bleiben, wo eigentlich kein Auskommen ist, der Herr sagt dir, bleib hier, dann neigen viele von uns zum Zynismus. Ja, klar, Herr, du musst es ja wissen. Ja, ich mach schon, was du willst, Herr. Aber weisst, ich werde da nie auf den grünen Zweig kommen. Das ist zynisch. Das ist nicht die Art von Humor und die Art von Lachen, die der Herr von uns erwartet. Aber dann können wir die Wahl treffen, dass wir nicht über den Herrn lachen und über sein Angebot, sondern über uns selbst. Ich bin jetzt da. Der Herr hat gesagt, ich soll hier bleiben. Es kommt mir zwar lächerlich vor, aber ich lache nicht über die Situation beziehungsweise über den Herrn und sein Angebot, sondern ich lache über mich. Wer bin ich, dass ich dem Angebot Gottes widerstreben könnte? Wer bin ich, dass ich schlauer wäre als er? Wenn er sagt, ich soll hier bleiben, dann wird das einen Grund haben und ich werde hier zum Erfolg kommen können. Der Vater von Mark Hankins kommt ja aus einer Predigerfamilie, sein Vater war schon Prediger, wahrscheinlich war sein Urgroßvater Prediger, seine Kinder sind Prediger, er ist mit seinen Schwager, Schwägerin etc. sind alles Prediger, Prediger, wo das Auge hinsieht. Und sein Vater fing eine Gemeinde an in seinem 3000-Seelen-Nest, irgendwo in Amerika, in den Südstaaten, in einem 3000-Seelen-Nest. Und diese Gemeinde hatte schließlich 2000 Mitglieder. Stell dir das vor, 2000 Mitglieder in einem 3000-Seelen-Kaff. Und er hat wohl immer gesagt, und damals gab es in diesem Ort ein einziges Lichtsignal, eine einzige Ampel. Er hat gesagt, von diesem Lichtsignal da draußen kannst du zu jedem Ort in der Welt gelangen. Mit anderen Worten, es spielt keine Rolle, ob du in Beggingen, in Merishausen, in Bargen, in Neuhausen, in Schaffhausen, in Zürich, in New York City, in San Francisco, in Los Angeles bist. Hier, wo du jetzt bist, kannst du anfangen und Erfolg haben und die ganze Welt erreichen, wenn es sein muss. Du musst nicht flüchten. Du musst nicht sagen, ja, wäre ich doch nur. Wir sagen manchmal solche Dinge wie, oh, wären wir doch nur in einer größeren Stadt. Wären wir doch nur woanders geboren. Wären wir doch nur in Amerika zur Welt gekommen. Aber in Amerika wäre alles leichter. Dort wäre alles einfacher. Wir hätten einen christlichen Präsidenten. Wir hätten eine riesige Auswahl an Gemeinden. Dort würden wir sicher die Gemeinde finden, die uns passt. Also die Amerikaner haben genau dieselben Probleme wie wir hier. Wir haben eine viel größere Auswahl, aber die Leute sind noch wählerischer als hier. Ich bin froh, dass wir nicht in Amerika sind. In Amerika hätte ich wahrscheinlich wirklich ein Problem mit Konkurrenzkampf. Da würde ich wahrscheinlich sämtliche Register ziehen, jeden Sonntag, um die Leute in meiner Gemeinde zu halten. Nein, es ist gut, dass wir hier sind. Und vom Moonort aus kannst du den Rest der Welt erreichen.
Halleluja.
Amen.